DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Dirk Söllner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DevOps Podcast auf die Ohren und ins Hirn. Das heutige Thema ist die DevOps Toolparade. Wir hatten ja schon mal in einer Folge das Periodensystem von den DevOps Tools mal so auf einer allgemeinen Ebene besprochen. Heute gehen wir ein bisschen tiefer und ich freue mich auch auf den Gast, den ich dort habe. Sandra Pasik ist erfahrene Beraterin und kennt sich mit den Tools aus in dem DevOps-Umfeld. Also, heute reden wir über Technik, reden viel über Tools. Und ich würde sagen, Sandra, am besten stellst du dich einfach mal vor.
Ja, hallo Dirk. Ja, danke für deine Einladung, dass ich hier dabei sein kann. Ja, wie du sagst, Susanna Pasik, mein Name. Ich bin freiberuflich als Softwareentwickler unterwegs, hauptsächlich im Java Enterprise-Umfeld. Gerne nach agilen Methoden und Software Craftsmanship-Prinzipien. Ich werde aber auch gerne eingesetzt, deswegen hast du mich auch wahrscheinlich auch eingeladen, um die Entwicklungsprozesse zu automatisieren. Und dann sind ja so Schlagwörter wie DevOps oder Continuous Delivery, Integration. Ja, und dann geht es halt darum, halt Tools einzusetzen, um dann halt den Entwicklungsprozess effizient zu automatisieren.
Sehr schön. Ja, also wir sind genau drin und im Vorgespräch haben wir schon herausgefunden, dass wir beide auf das Thema DevOps, auf den Begriff DevOps und unsere eigene, aber eben gleiche Sicht haben. Und ich starte ja in meinem Podcast auch immer mit der Frage an meine Gäste, wie sie DevOps beschreiben würden, wie sie DevOps definieren würden. Also insofern, Sandra, wie würdest du DevOps definieren?
Ja, also für mich ist DevOps eigentlich ein Kulturbegriff, hat eigentlich weniger mit Technik zu tun. Sondern es geht eigentlich eher aus meiner Sicht darum, dass wie kriege ich diese Silos zwischen Entwicklung und Operation oder Betrieb halt, also die Mauern halt abgerissen. Und wie kriege ich halt die zwei Welten, die eigentlich in klassischer Sichtweise halt unterschiedliche Ziele haben, irgendwie zusammen. Sodass am Ende die Software besser oder schneller halt ausgeliefert werden kann oder auch besser halt auch betrieben werden kann. Von daher so Sachen wie mit DevOps Engineer kann ich dann immer wenig anfangen, obwohl ich ja auch mich auf Projekte halt dann bewerbe, wo DevOps-Engineer drin ist, weil man muss dann meistens immer hinterfragen beim Kunden, was die genau damit meinen. Aber was für mich DevOps ist, ist eigentlich, wie kriege ich zwei Welten zusammengeschmelzt, um dann bessere Software zu entwickeln und zu betreiben.
Ja, okay. Also auch du, selbst wo du aus der Technik kommst, aus meiner BWL-Sicht an der Stelle, sagst auch du, es ist eine Kultursicht und ja, es geht um das Zusammenführen. Das ist natürlich richtig. Und insofern könnte es ja sein, dass ich mit Tools ja auch eine Zusammenarbeit unterstütze.
Ja, natürlich. Also ich meine, das fängt ja schon bei den einfachsten Sachen an, wie zum Beispiel, dass ich mein Source Code oder meine Konfiguration ja versionieren sollte. Also dass diese Sachen nicht irgendwo auf Netzwerklaufwerke umschwirren oder lokal auf den Rechner von einem Entwickler oder Konfigurationsbeschreibungen wenn es gut läuft, in einem Wiki oder wenn es schlecht läuft, halt ein E-Mail-System oder in Word-Dokumenten, sondern dass ich zum Beispiel sowas in einem Versionskontrollsystem halt ablege. Also das fängt ja schon damit her an. Also ich meine, denn durch dieses Kulturelle oder durch die Zusammenarbeit da wird auch erstmal auch der Bedarf ja geweckt, dass man anfängt halt Tools zu entwickeln. Also es ist ja nicht so, dass jemand aus Spaß die Dinger entwickelt hat, sondern die sind ja aus irgendwelchen Bedürfnissen entstanden.
Wenn wir den Begriff jetzt mal so nehmen, Continuous Delivery, du hast so einen wunderschönen Architekturspicker gebaut und den werde ich auch in die Shownotes verlinken. Der ist sehr, sehr schön dargestellt und an dem werden wir auch uns entlanghangeln. Und dieser Architekturspicker, der fängt so schön an mit dem Thema, worum geht's überhaupt? Also welche Herausforderungen gibt es, wenn wir über das Thema reden, Continuous Delivery und welche Ziele verfolgen wir damit überhaupt?
Ja, genau. Das ging halt hauptsächlich einmal so, wie wir halt Risiken minimieren. Das heißt, da merkt man schon, wo dieser Gap ist zwischen Entwicklung und Betrieb. Entwickler wollen halt, dass ihre Features, die sie entwickelt haben, so schnell wie möglich halt rausgehen. Und der Betrieb hat aber eigentlich Angst, jedes Mal neue Software rauszuhauen, weil das ist immer, ja, da ist immer eine, man weiß halt nicht, wie die Software dann halt sich dann verhält in der Produktion. Und da will man halt unter anderem durch Tool-Unterstützung oder durch wie man sich zusammenrauft, halt dieses Risiko minimieren, also trotzdem schnell ausliefern können. Aber auf der anderen Seite das Risiko minimieren, dass die Entwickler, dass der Betrieb, Entschuldigung, an der Stelle die Angst abgenommen wird, dass das alles instabil wird. Und dann ist halt auch so, wir haben halt in der Softwareentwicklung öfter mal Aufgaben, die sind monoton, immer wiederkehrend. Und das, was der Mensch nicht kann, ist monotone, wiederholbare Tätigkeit mit derselben Qualität abzuliefern. Und da ist halt die Frage, wie kriegen wir das durch Tool-Unterstützung solcher Aufgaben halt gelöst, sodass man nicht das Risiko hat, dass durch monotone Tätigkeit irgendwann mal Fehler halt sich reinschleichen. Und dann will man auch gucken, okay, welche Auswirkungen haben eigentlich Änderungen in meinem Quellcode oder wenn ich andere Technologien einsetze oder Konfigurationen ändere, dann möchte man das auch relativ früh im Entwicklungsprozess erkennen und nicht erst beim Kunden, wenn die Software beim Kunden halt läuft. Und das sind so die Hauptpunkte, wo man sagen möchte, okay, das sind die Motivationen, warum ich gerne Tools oder warum ich automatisieren möchte.
Ja, also es geht im Prinzip dann, wenn ich es mal mit meinen Worten kurz zusammenfasse, geht um Risikominimierung.
Ja, genau, BWLer, genau,
Risikominimierung. BWLer, kurze Zusammenfassung, Risikominimierung. Und das zieht auch bei Controllern, die dann vielleicht Ausgaben bewilligen müssen, weil Tools kosten ja auch Geld.
Am besten muss ich ja noch Begriffe reinbringen wie Kostenminimierung
und Business Case. Business Case hilft auch immer.
Genau. Ja. Dann Return of Invest, das war auch so ein Begriff auf meiner BWL-Vorlesung.
Ja, okay. Wobei natürlich Risikominimierung finde ich schon. Also wäre für mich auch als Techniker, glaube ich, wäre das für mich ein Punkt. Du hast ja gesagt, die Entwickler wollen, dass ihre Funktionen schnell in Produktion gehen. Und ich würde mal hoffen und erwarten, dass die Entwickler auch wollen, dass sie eben vernünftig in die Produktion gehen, dass sie eben keine Bugs ausliefern.
Genau, natürlich. Also man will natürlich die Angst minimieren. Also ich weiß halt noch, wo Continuous Delivery noch nicht so ein Begriff war oder so schnell auf Produktion gehen, dann hast du ja solche Release-Zyklen gehabt von 3-4 Mal im Jahr. Und das war immer mit Angstschweiß verbunden, weil so keiner so recht wusste, ob das Ding ja wirklich so live gehen möchte. Und jeder Entwickler möchte oder jeder Arbeitnehmer möchte eigentlich ein gelassenes Wochenende haben und nicht am Wochenende unter Angstschweiß in der Firma sitzen und dann so eine Software halt ausliefern. Und das heißt, da ist ja auch eine Eigenmotivation darin, okay, ich brauche halt ein Sicherheitsnetz, wo ich dann getrost halt so eine Auslieferung machen kann, ohne dass ich da Sorge habe, dass dann mein ganzes Wochenende dabei drauf geht. Also natürlich, die Entwickler haben natürlich da auch Interesse dran, nicht nur der Betrieb, weil wenn der Betrieb schon nicht weiter weiß, wen rufen sie an, den Entwickler ja.
Richtig, und im schlimmsten Fall hast du das Wochenende dir um die Ohren geschlagen und bis am Montag kommst du dann halbwegs unausgeschlafen zur Arbeit und dann hast du dann die hunderte von Bugs, die dir dann nochmal...
Ja, genau.
Und im schlimmsten Fall, da muss zurückgedreht werden. Das ist ja dann noch...
Ja, wenn das auch noch geht, das ist dann der Test, ob das Backup-System überhaupt funktioniert.
Stimmt, da kann man ja mal ausprobieren. Nein, Spaß beiseite. Einen wichtigen Punkt finde ich dabei immer noch, BWLer, für mich ist auch das Thema Organisation und Prozesse ist wichtig. Und was ich eben auch interessant finde, ist, dass wir über die Architektur auch Organisationsfragen quasi angesprochen oder angetriggert werden. Nämlich, wenn ich von autonomen Teams rede, wenn ich sie haben möchte, müssen sie auch von der Architektur unterstützt werden. Das heißt, ein weiterer Grund ist eben auch, denke ich, dass ich mit so einer CI/CD-Pipeline und Microservices das Ding auch viel besser in den Griff kriege.
Ja, aber obwohl ja mittlerweile mit den Microservices ja auch so ein Trend geht, die ersten haben, der Hype geht wieder runter mit Microservices, die ersten haben die ersten großen Schmerzen und merken halt, okay, vielleicht haben wir zu kleine Microservices. Und die Frage ist ja, weil das Organisatorische oder die Struktur der Organisation angesprochen hat, es gibt ja auch Organisationen, die haben pro Team 3-4 Microservices. Die Frage ist halt, ob das dann mal nicht raus das Team nochmal aufteilen sollte oder einen anderen Weg geht und sagt, okay, ich fasse die 3-4 Microservices zum einer Anwendung halt zusammen. Ja,
ja, okay.
Und was ich auch interessant fand, mal einen Ansatz zu sagen, okay, welche Architektur wollen wir haben und dann lass uns die Organisationsstruktur an dieser Softwarearchitektur aufzubauen, genau wegen diesem Conway Law, ja. Weil normalerweise sieht man die Auswirkungen, okay, ich habe eine Organisationsstruktur, die ist halt gesetzt. Und dann entwickelt sich das im Unterbewusstsein, was in der Softwarearchitektur bildet sich das wieder. Und ein interessanter Ansatz wäre halt, das mal genau andersrum zu machen.
Ja. Also ich finde das auch ist was sehr Interessantes. Ich kriege es in den Organisationen, die ich begleite oder betreue, quasi nur so mit, dass ich Teams eben sehe, die sich nach und nach als Team formieren. Das heißt, da sind die Unternehmen, also ich habe noch kein Unternehmen persönlich direkt erlebt, was quasi die gesamte Organisation verändert hat. Die meisten, die ich erlebe, machen das schrittweise. Die machen einzelne Teams, die sich unterschiedlich schnell entwickeln, die vielleicht auch in einem großen Projekt arbeiten, also auch ruhig mehrere Teams. Aber dass ich eben eine Organisation komplett neu aufstelle, also wirklich eine Änderung mache, habe ich noch nicht erlebt. Und insofern ja, bin ich mal gespannt, wann ich das erste Mal bei so etwas mit dabei sein werde.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht in kleineren Unternehmen eher funktioniert als so in großen Unternehmen. Und dann ist die Frage halt, muss ich das ganze Unternehmen jetzt auch umbauen oder würde es reichen, wenn ich jetzt meine IT nach dem ausrichte?
Ich meine, dass sich die IT eben entsprechend anders aufstellt im Rahmen einer Organisation. Das ist natürlich klar, dass der Kunde sich dann daran ausrichten muss, ist auch klar. Aber also wie gesagt, ich hatte eben, meinte die IT-Organisation.
Ah, okay, gut, dann sorry, da habe ich dich nicht verstanden.
Ja. Jetzt haben wir die Überschrift Toolparade. Jetzt haben wir nur über Kultur geredet. Also insofern sollten wir jetzt mal auf die Toolparade eingehen. Und ich habe ja auf deinen Architekturspicker schon verwiesen. Und der hat so eine wunderschöne Reihenfolge. Also insofern würde ich sagen, stell doch mal ganz kurz oder auch ein bisschen ausführlicher die Continuous Delivery Perlenkette dar, die du dort eben aufgeführt hast.
Ja, also wir haben uns da Gedanken gemacht, ja, wie kriegen wir das Thema oder auch die Tools am besten aufgereiht, und dann stellte sich heraus, dass das ganze Thema eigentlich in mehreren Unterthemen halt aufgeteilt ist. Wie zum Beispiel, es fängt eigentlich an mit der Grundlage wie Visionskontrollsystem, und da geht es dazu, dass man eigentlich eine Code-Visionierung haben möchte. Das heißt also Code im Sinne von Java-Code, PHP-Code, SQL-Code, aber auch Konfiguration oder wenn man halt Richtung Automatisierung der Infrastruktur guckt, auch Code, mit dem man halt die Infrastruktur beschreibt. Ja, und da, um das Kulturelle vielleicht ein bisschen einzufangen, das soll ja auch helfen, die Zusammenarbeit und zwischen den Teams oder innerhalb des Teams zu verbessern und auch nachvollziehbar zu machen, was haben die Entwickler über die Wochen, Monate gemacht? Nicht als Kontrollmechanismus, sondern also wie so ein Geschichtsbuch halt, okay, wie hat sich die Software halt in den letzten Monaten sich entwickelt? Und das kann man am besten am Code selber sehen. Dann sieht man auch die Historie, wie sich so ein Feature halt entwickelt. Am Anfang dachte man, man nimmt einen roten Weg. Und dieser Weg wurde mit der Zeit halt grün. Und dann kann man das wunderbar in so einer Visionskontrollhistorie halt ablesen. Und da gibt es halt mehrere Ansätze. Also Visionskontrollsysteme eher zentral gehalten oder dezentral.
Mhm. Also das würden wir ja gleich im nächsten Schritt nochmal angehen. Also machen wir ein bisschen detaillierter. Das heißt, quasi Bild 1 oder auf dem Bild Punkt 1 ist, man braucht einfach ein Versionskontrollsystem.
Genau, also das ist auch das, was ich halt, also ich habe das zum Glück noch nicht erlebt, in ein Team zu kommen, die kein Versionskontrollsystem benutzen. Also wenn sie was, es kann sein, dass sie nicht den ganz modernen Tools an der Stelle, aber irgendein Versionskontrollsystem immer. Aber ich kenne es von anderen Kollegen her, die in Projekten kommen und dann stellt sich heraus, dass die Entwickler die Source Codes mit USB-Sticks untereinander verteilen. Mhm. Und ja, und ich denke mal, also meiner Sicht ist, wenn ich das nicht in den Griff habe, dann muss ich über Continuous Delivery jetzt gar nicht nachdenken.
Ja, okay. Also, das heißt, bei dieser Perlenkette, der Schritte 2 wäre dann der darauf dann folgt.
Genau. Der zweite Schritt wäre dann, also wenn ich das im Griff habe, dass ich meine Artefakte, also wenn mein Source Code halt versioniere, dass ich dann den nächsten Schritt gehe und sage, okay, ich möchte meine Auslieferungsartefakte, wo später halt die Software halt, also die Deployment-Artefakte, dass ich die automatisiert erstelle. Und was viel wichtiger ist, dass sie reproduzierbar erstelle. Also ich möchte ja nicht Effekte haben, dass ich heute ein anderes Artefakt zusammenbaue als morgen. Und der einzige Unterschied ist, weil morgen Dienstag ist und heute Montag. Das möchte ich nicht. Und ich möchte auch nicht, dass bei meinen Kollegen halt ein anderes Deployment-Artefakt rauskommt als bei mir. Nur weil wir unterschiedliche Rechner haben. Deswegen, und da gibt es halt auch Tooling-Unterstützung, die mich da unterstützen, dass sie die Abhängigkeiten für mich zusammensammeln und da auch helfen, reproduzierbare Deployment-Artefakte zu erstellen.
Okay, Continuous Build und dann kommt Continuous Testing.
Ja, beim Testing ist das so, dann da kommen wir erst in Richtung Qualität und das, was auch den TPOs am meisten interessiert, ob die Software auch das tut, was es soll. Und da möchte ich halt auch einmal Risikominimierung machen, aber auch wiederkehrende Aufgabe, monotone Aufgabe halt wegautomatisieren von Tests. Das heißt, ich habe dann mehrere Arten von Tests, Entwicklertests, dann funktionale Tests oder fachliche Tests, dass das nicht jedes Mal jemand bei Hand machen muss, sondern dass die einmal geschrieben werden und dann wiederholbar sind. Und am besten auch so, dass das während, bevor ich mein Deployment-Artefakt halt zusammenbaue, dass dann nochmal vorher die Tests abgelaufen werden, um dann sicherzustellen, hey, das Ding, was ihr da gebaut habt, funktioniert auch so, wie sich die Fachlichkeit das vorstellt.
Okay, das heißt, wenn ich auf diese Perlenkette gucke, das war ja der Punkt 3, Continuous Testing, ja. Und dann kommt der Punkt 4, den ihr gar nicht so mit Punkt 4 benannt habt, weil der wahrscheinlich so umfangreich ist, dass man für einen eigenen Spicker schreiben musste, Continuous Inspection.
Genau, da gehen wir jetzt im Spicker nicht drauf ein, aber das gehört trotzdem noch zu der Kette. Es geht da darum, halt statische Code-Analyse zu machen. Die hört sich jetzt technisch an. Es geht halt darum, man muss sich vorstellen, wir machen halt Code-Reviews. Das heißt, wenn ich meinen Source-Code geschrieben habe, dann gebe ich es einem Kollegen und er soll mal drüber schauen, ob der unter anderem lesbar ist. Aber damit er sich auf, oder ob ich auf die Architekturprinzipien, die ich mit dem Team halt vereinbart habe, auch eingehalten habe. Und damit er sich auf solche Sachen konzentrieren kann und nicht, ob ich jetzt den Source-Code nach bestimmten Formatierungsregeln eingehalten habe, dass er sich damit nicht aufhalten muss, lassen wir statische Code-Analyse-Tools drüber laufen, die mich dann schon darauf aufmerksam machen, hey, hier verstößt du ein paar Prinzipien, was du mit deinen Kollegen ausgemacht hast. Oder da gibt es auch Tooling, die schon potenzielle Bugs, wo wir halt wissen, dass wenn wir gewisse Sachen so schreiben, die könnten halt so potenzielle Fehler dahinter stecken, dass dann dass so ein Tool uns an der Stelle da schon Sachen halt abnehmen kann. Und der Code-Review-Partner halt sich dann auf richtig wichtigere Aspekte konzentrieren kann, wie habe ich Architekturprinzipien eingehalten, ist der Code lesbar, verständlich und solche Sachen. Ja. Denn die Verständlichkeit kann halt keine Maschine halt analysieren, da muss jemand.
Das stimmt, aber die Maschine,
ein Mensch dahinter.
Ja, aber die Maschine kann ja auch das abnehmen, was du auch eingangs ja gesagt hast, nämlich monotone Aufgaben und einfach nur zu gucken, ob irgendwelche banalen Regeln eingehalten sind. Das kann die Maschine sicherlich sehr gut.
Ja. Genau, dafür setzt man das hauptsächlich ein. Oder halt Bugs, so wie Null-Pointer-Exception, dann gibt es halt Pattern, die man anhand der Code-Analyse halt sehen kann, dass es Potenzial dafür gibt. Und das kann natürlich auch eine Maschine schneller herausfinden als mein Kollege an der Stelle.
Ja, lass uns mal bei den Tools weitergehen. Ich habe schon ein paar andere Fragen jetzt schon so, die in Richtung Menschen gehen und wie ticken so die Entwickler. Aber ich glaube, wir sollten erstmal die Perlenkette einmal zu Ende durchgehen. Also wir hatten jetzt eben Continuous Inspection. Das ist, wie gesagt, ein eigener Punkt. Das ist der vierte. Und auf der Perlenkette die Nummer 4 ist der fünfte Schritt, Continuous Database Integration.
Genau, und da geht es halt darum, dass wir mit so älteren Werkzeugen zu tun haben, wie oder Datenbanken, die relationale Datenbanken, und da ist es halt so, dass sich die Struktur dieser Datenbanken mit Tabellen ja mit der Zeit sich auch anpassen sollten, tun sie aber nicht, weil sich viele halt damit schwer tun, diese gewachsene Systeme halt anzufassen, weil man muss dann Migrationsskripte dann schreiben und die auch dann auch verteilen. Und dann haben sich dann solche Datenbanken sich so ein bisschen entwickelt wie diese NoSQL-Datenbanken, also Key-Value, also wo ich dann keine Tabellen mehr habe, nicht unbedingt keine feste Struktur der Daten, die ein bisschen flexibler ist. Und da hat man sich gedacht, ja, eigentlich möchte ich diese Flexibilität auch in meiner relationalen Datenbank haben. Und da hat sich dann halt Tooling sich entwickelt, die einem dabei unterstützen, automatisiert diese Migrationen zu machen, sodass am Ende die Datenbank zu der Struktur in der Software halt passt. Aber ich hoffe, das war jetzt nicht so.
Ich wollte gerade sagen, das klingt auch für einen BWLer so nachvollziehbar. Also wobei ich muss ja gestehen, dass ich auch schon ein bisschen was mit relationalen Datenbanken selber gemacht habe. Ist schon ein paar Jährchen her, aber zumindest sagt mir SQL was. Aber okay.
Ja, okay. Ich glaube, die BWLer haben gerne Microsoft Access benutzt, ne?
Ja, da erinnere ich mich immer an die Diskussion, ob Microsoft Access eine Datenbank ist.
Ja, ich weiß.
Ich finde die immer köstlich, weil da waren bei mir, wie gesagt, ganz Beginn meiner Berufszeit saßen dann Notes-Datenbank-Entwickler und Access-Datenbank-Entwickler mit Oracle-Datenbanken-Entwickler beim Mittagessen zusammen. Und ich konnte in Ruhe essen, weil die haben sich über Datenbanken unterhalten und gestritten, ob denn nun das jeweils Datenbanken sind. Und das ging aber über mehrere Jahre. Also sie sind nie zu einer Lösung gekommen.
Und jetzt verrate ich ein Geheimnis. Meine relationale Datenbankvorlesung 1 in der Uni begann mit Microsoft Access. Also von daher, also wir durften in den ersten Übungen noch nicht an Oracle ran, weil der ich weiß nicht, ob der Übungsleiter oder Professor gesagt hat, ja, für die ersten Übungen, die wir machen, da reicht Microsoft Access vollkommen aus. Also, okay. So viel zum Thema. Aber Access gibt es noch.
Also ja, das glaube ich wohl. Also ich glaube auch, oder ich bin mir sicher, dass in den Unternehmen an vielen Stellen Access noch im Einsatz ist. Und ich sehe es jetzt gerade in zwei Projekten, wo es darum geht, Microsoft Office zu migrieren in die Cloud. Und jetzt fangen sie an, die ganzen Access-Datenbanken, die teilweise wichtige Geschäftsprozesse unterstützen, dass sie die so langsam einsammeln oder einfach mal im Überblick bekommen. Also ich glaube, da lauert noch viel unnütze Arbeit im Sinne von, das gibt keinen Business-Mehrwert, diese Access-Datenbanken also abzulösen, wie auch immer sie abgelöst werden. Also da schlummert noch viel, viel Arbeit.
Ja, auch wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen, aber Microsoft Access, das ist einer der Vorreiter in IT. Mhm. Also wenn man keine Unterstützung aus der Entwicklung kriegt, warum auch immer, es gibt 1000 Gründe, und die aber eine Lösung brauchen, dann ist Microsoft Access gepaart mit Microsoft Excel die Lösung für die Fachlichkeit, ihre Prozesse halt da zu automatisieren.
Ja, das ist vollkommen richtig, ja. Gut, aber dann schweifen wir wieder zurück auf unsere oder auf deine Perlenkette. Der nächste Punkt ist Konfigurationsmanagement.
Ja, genau. Da geht es schon mehr Richtung Operation, Betrieb. Und zwar geht es darum, wie kriege ich die Infrastruktur an so einem Server schnell in die Benutzung und am besten automatisiert. Also ich weiß nicht, jeder hat, glaube ich, irgendwann mal Windows bei sich zu Hause selber installiert und der weiß halt, dass das sowas sehr, sehr langwierig ist. Und sowas möchte man auch nicht manuell machen. Man muss sich vorstellen, so auf dem Server ist das halt so ähnlich. Und also gibt es ja schon ein bisschen mehr Hilfen, aber also am liebsten ist, wenn man halt auch reproduzierbare Server haben möchte, dass man das halt auch wieder wegautomatisiert, weil die Abläufe da relativ gleich sind. Und die Erfahrung hat gezeigt, wenn man das halt nicht wegautomatisiert, dann man hat zwar eine Checkliste, versucht sie auch zu pflegen, aber trotzdem sieht jeder Server instanz ein wenig anders aus in Annoncen. Und dann wundert man sich, dass es auf den einen Server funktioniert und auf den anderen nicht. Und auch da an dieser Stelle wieder Risikominimierung und Schnelligkeit, also eigentlich zwei Aspekte, Risikominimierung und ich will meinen Server halt schnell zur Verfügung stellen. Deswegen, damit beschäftigt sich halt Konfigurationsmanagement.
Ja, da sind wir eben schon abgeschweift und ich muss dann immer, also was du jetzt gerade so erzählst, dann muss ich doch mal drauf eingehen. Ich sehe da eine große Herausforderung, auch immer solche Typen, solche IT-Helden einzufangen, die in dem Gene Kim-Buch Phoenix Project, das ist Brent. Das sind dann die Leute, wo jeder denkt, hey, das ist der Experte, das ist der Held, der weiß alles. Und die ja eigentlich durch ihre Art zu arbeiten genau die Ursache des Problems sind. Und das würde ich jetzt hier auch sehen, wenn jemand sich als einen gottbegnadeten Entwickler sieht, der eben so etwas nicht braucht, dann verursacht er sehr viel Schwierigkeiten, die er aber selber dann auch wieder lösen kann. Wie sind denn da so deine Erfahrungen?
Es ist unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel mit dem Thema angefangen, weil mich genau das angekotzt hat. Ich wollte nicht der Held sein, denn die Helden sterben immer am Ende der Geschichte. Muss man sich auch mal manchmal, also wenn man sich so Sagen an durchliest,
ja.
Also die Helden sterben immer am Ende.
Außer bei Gene Kim.
Jawohl, der wird dabei, ich glaube, du redest vom Project Phoenix, ne?
Ja, richtig.
Der wurde auch am Ende noch kaltgestellt, mehr und mehr kaltgestellt. Weil es auch eine Stelle, wo dann der Projektleiter sagte, ich glaube, Billy hieß der, wo er sagt, ich will ihm einen anderen Ingenieur neben ihm sitzen haben, der aufschreibt alles, was er da macht.
Ja, okay.
Nur rauszufinden, was er da macht. Ich meine, am Ende, und das ist für mich so ein bisschen kaltstellen. Also der Held wird da an der Stelle ja auch ein bisschen kaltgestellt.
Ja, okay.
Der wird ja auch als Problem halt angesehen.
Ja, das stimmt, ja.
Und da fing ich halt an, meine Sachen, die ich mache, halt zu automatisieren, so dass ich dann irgendwann meinen anderen Kollegen gesagt habe und sagen konnte, hey, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, hier ist die Dokumentation und die Dokumentation ist halt ein Skript. Ihr seid alles Entwickler, das müsst ihr schon verstehen.
Okay.
Also, aber ich kenne auch in anderen Unternehmen, dass sie auf diese Helden auch aufbauen und die Leute fühlen sich auch erstmal auch wohl. Ich meine, das ist total menschlich, dass manche Leute sich gerne im Mittelpunkt stehen und Aufmerksamkeit bekommen. Und ich meine, so funktionieren Sportveranstaltungen, ja. Also da haben wir auch einen Sieger, ja.
Mhm.
Einen Helden,
ja,
der Nation. Oder manchmal 11 Helden der Nation. Und ja, und deswegen, das ist, und also ich kenne beide Seiten. Ich hab Kollegen erlebt, die wollten dieses Heldentum nicht und auch aktiv dagegen gekämpft haben. Aber es gab auch Kollegen, die das genossen haben, dass es so ein Heldentum ist, auch wenn es dann nicht das Wochenende über die, aber sie konnten dann mit erhobener Brust nach Hause gehen und sagen, zu Hause erzählen, ich habe heute wieder die Welt gerettet. Also ich kenne beide Typen. Ja. Ich glaube, das ist einfach eine Typsache.
Das stimmt.
Und dann ist es eine kulturelle Geschichte. Da muss das Unternehmen für sich halt entscheiden, welche Unternehmenskultur möchte ich hier haben, was möchte ich für Menschen haben, die bei mir arbeiten, und dann müssen sie halt Maßnahmen ergreifen.
Ja, vollkommen richtig. Und es ist ja so, diese Helden, die sich selbst reflektieren, die kommen dann wahrscheinlich zu dem Punkt, dass sie sagen, sie brauchen das nicht mehr. Ihnen reicht ein gutes Gefühl, aber eben nicht die andauernde Bestätigung oder permanente Bestätigung.
Ja,
aber insofern, das finde ich richtig, ja gut, lass uns mal bei der Perlenkette bleiben, sonst machen wir noch mal ab hier.
Vielleicht können wir mal einen Podcast machen über Heldentum in der
Ja, dann würde ich auch ein paar Helden einladen, nur dem würde ich vorher nicht sagen, dass sie als Helden eingeladen sind, denn dann würden sie vielleicht nicht dran teilnehmen. Ja, okay. Ja. Nächster Punkt ist die automatisierte Verteilung in deiner Perlenkette.
Auch wieder, natürlich ist die Automatisierung wieder im Fokus, und da geht es halt darum, so ähnlich gelagert wie die Bereitstellung der Infrastruktur, ich muss ja irgendwann meine Software irgendwann mal auf dem Server installieren. Das heißt, im Java-Umfeld ist es halt meistens so, oder oft ein Jar oder ein WAR-File, ein Tomcat oder Application Server. Mittlerweile wird ja Containertechnologie gehypt, oder beziehungsweise Hype ist ja schon wieder ein bisschen abgeflacht, dass ich auch meine Docker-Container irgendwo wie auf die Server verteilt bekomme. Ja, und das will ich ja auch nicht händisch machen. Sondern dann schreibe ich mir auch Skripte, wo ich dann sage, hey, auf den Server oder irgendwo im Cluster, wenn man halt, um die Passwort zu bedienen, Kubernetes. Jetzt habe ich es doch gesagt. Ich wollte mir eigentlich vor dem Nicht-Kubernetes
Podcast. Reingefallen, ne?
Aber jetzt habe ich es. Ja, reingefallen. Also lass uns mal doch was vornehmen. Dass ich halt meine Software halt in einem Cluster verteilen möchte. Und das will ich ja auch nicht händisch machen. Und dann schreibe ich mir Skripte, die dann sagen, hey, verteile mir den Container bitte auf folgenden Cluster. Beziehungsweise macht das ja dann mein Cluster-Verwaltungssoftware, dessen Namen wir nicht kennen wollen.
Auch wenn wir von einer Toolparade reden heute hier, ne?
Ja, so Leute, die mich kennen, ich bin bei Werkzeugen, die so gehypt werden und goldener Hammer für alle unsere Probleme dargestellt werden. Ich habe da so eine, das triggert mich immer so eine, gleich so eine Anti-Hype.
Okay, alles klar. Ja, gut. Letzter.
Also das wäre wieder Heldentum, ne? Nur auf der
Tool-Seite, jawohl, okay, ja. Letzter Punkt ist Continuous Controlling, Continuous Observation.
Ja, das geht dann darum, dass ich gerne meine Software auch überwachen möchte. Also ich möchte ja frühzeitig erkennen, ob meine Software, die ich da draußen im Betrieb habe, Blödsinn macht. Und nicht erst, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Also da gibt's, das ist ja klassisches Monitoring. Aber es gibt mittlerweile auch Tools, wo ich dann so eine Vorhersage machen kann oder schon so Anzeichen sehen kann, hey, da könnte irgendwas schieflaufen. Wie zum Beispiel ein Fall war gewesen, dass zum Beispiel, wir haben ein System, der eigentlich jeden Tag irgendwie 50.000 Anfragen bearbeitet, und von heute auf morgen gab es keine 50.000 Anfragen, obwohl die Systeme alle technischen Metriken in Ordnung waren. Und das kann man als Metrik nehmen, um zu gucken, okay, vielleicht ist da irgendwas falsch an der Stelle. Vielleicht müssen wir mal gucken, was im Umfeld des Systems irgendwas nicht stimmt. Dass auf einmal keine 50.000 Anfragen kommen an das System, obwohl man weiß aus der Vergangenheit, das sollte was sein. Und eine andere Geschichte ist auch, die Fachlichkeit möchte, dass wir Features implementieren. Und die wissen halt nicht, ob diese Feature überhaupt benutzt werden. Und die Frage ist, ja, wie finden wir es heraus, ob der Endkunde die Sachen, die wir uns ausdenken, überhaupt benutzt? Und dann kann ich entsprechend also Sensoren einbauen in der Software, die halt Fachlichkeit misst. Wird dieses Feature auch benutzt? Wenn nicht, da kann man halt halt dieses Feature wieder löschen, denn ein Source-Code, was nicht existiert, kann auch keinen Ärger machen. Und dann gibt es auch noch Sachen wie zum Beispiel Robustheit so abzutesten, um zu gucken, okay, ich schmeiß mal ein paar Sachen, also ein paar Instanzen mal weg, und funktioniert dann meine Software dann immer noch. Das ist dann zum Beispiel das meine Software robust. Aber wie du merkst, das ist halt immer noch mal ein Riesenfeld. Deswegen haben wir das auch im Spicker und sind wir dann auch nicht näher
darauf eingegangen. Ja, okay. Ja, wir sind jetzt eben bei der Perlenkette am Ende. Also sind ja 8 Schritte. Ihr habt 6 auch in dem Spicker selber noch ein bisschen detaillierter beschrieben. Und das ist jetzt eine, wie ich finde, eine sehr logische Reihenfolge. Die Frage wäre, die sich mir dann eben aufdrängt, das, was ihr als Reihenfolge gewählt habt, kann man das als eine Art Standard sehen oder gibt es andere Standards, die ich sonst so kenne, wo Plan, Build, Run und solche Themen? Also gibt es quasi eine Standardfolge, die sich etabliert hat, oder gibt es da verschiedene, und sprich, wie passt eure dann auch da rein?
Also das ist jetzt so Erfahrungswerte, die ich halt aus den Projekten mitgenommen habe. Ich brauche nicht mit, zum Beispiel mit automatisierten Tests anfangen, wenn ich meinen Source Code nicht mal automatisiert gebaut kriege. Wenn ich aber mir Literatur zu dem Thema anschaue, die gehen immer schon in diese Richtung. Also die würden das jetzt nicht so in der Perlenkette nicht aufzeichnen wie wir, aber die gehen schon in die Richtung, also wenn ich mir so Standardwerke anschaue wie Continuous Integration oder Continuous Delivery, die fangen alle mit so einem Versionskontrollsystem an der Stelle. Vielleicht Annoncen halt, weil nachdem, was für ein Versionskontrollsystem oder was für ein Pattern man innerhalb Arbeitsweise mit dem Versionskontrollsystem, also da ändert sich, da gibt es da schon Unterschiede. Aber so von der Grundstruktur würde ich sagen, das ist schon so ein Rahmen, wo ich sage, okay, das zieht sich eigentlich durch an der Stelle. Okay. Also mir wäre zumindest jetzt nicht bekannt. Also wenn jemand draußen was anderes kennt, das würde mich interessieren, mal ein anderes Framework an der Stelle.
Ja, der wird sich bestimmt melden, aber wahrscheinlich werden die was anderes kennen, diesen Podcast nicht hören, weil sie ja schon die Experten sind.
Ja, genau. Aber manchmal hören ja Experten auch mal Laien zu.
Ja, das stimmt. Und auch, vielleicht machen wir auch, weil wir das so nett rüberbringen, vielleicht auch.
Ja, genau. Also ich höre auch mal auch Sachen bei Sachen, Podcast-Sachen, wo ich denke, das kennst du schon, und dann kommt trotzdem immer noch eine Sache. Ach, so habe ich das da auch noch nicht gesehen. Also von daher.
Ja, das stimmt. Das war jetzt die Zusammenfassung der Perlenkette. Wir sind ja teilweise schon ein bisschen in die Details eingestiegen und haben wir eben auch noch mal so uns überlegt, gibt es da ein allgemeines Vorgehen? Und wie ich rausgehört habe, ist das schon ein Standardvorgehen. Und vor allen Dingen, was ich ganz interessant finde, ist, dass eben auch bei dir oder bei euch bei diesem Bild hier das Versionskontrollsystem oder eine Versionskontrolle zu Anfang steht. Ich weiß nicht, ob das der Ausgabe 17 oder 16 war, der State of DevOps Report. Da kommt ja auch ganz daraus, dass erfolgreiche IT-Organisationen eben ein Versionskontrollsystem haben. Insofern quasi gibt es ja auch die Bestätigung für deine Erfahrungen aus der Praxis.
Man muss aber auch sagen, es gibt Unternehmen, die haben ein Versionskontrollsystem und trotzdem scheitern sie.
Okay. Dann fehlt noch was anderes. Also, ja, okay.
Ja, genau. Also das ist halt, wie sagen die Mathematiker, es ist eine ausreichende, aber keine hinreichende
Bedingung, aber nicht zwingend oder so, ne?
Genau. Also es ist, man braucht das, aber das ist jetzt kein Erfolgsgarantie.
Ja, okay. Aber dann lass uns bei dem Thema Versionskontrollsystem einfach noch ein bisschen ins Detail einsteigen. Also ist der Einstieg, hast du ja gesagt, ist der Beginn, ist die Basis. Was muss ich mir dann, wenn man ein bisschen ins Detail einsteigt, unter einem Versionskontrollsystem vorstellen?
Also man muss sich das so vorstellen, dass ich, das ist ein Verwaltungstool, also ist für Leiden ausgesprochen, ein Verwaltungstool für Textdateien. Und ich bei jeder Änderung, die ich an diesen Textdateien mache, habe ich die Möglichkeit, eine Beschreibung zu hinterlegen. Und das heißt, ich fasse halt einen Satz von Änderungen an verschiedenen Dateien halt mit einem Arbeitspaket zusammen. Und das lege ich dann ab. Und dann habe ich halt so eine Art Graphen, wo ich dann durch meinen Graphen dann navigieren kann und sehen kann, zu welchem Zeitpunkt welche Änderung an diesen Dateien halt gemacht worden ist. Und diese Textdateien, die sind halt einmal die Grundlage für die Software, die am Ende gebaut wird. Aber diese Textdateien können sogar Build-Skripte sein, also Skripte, mit denen ich meine Software halt anbaue, oder Konfigurationen von meiner Software, oder Skripte, um die Software halt später auf die Server zu verteilen, Datenbank-Skripte für die Migration, da habe ich ja auch vorhin im Überblick halt das erwähnt. Und ja, oder wo auch der Trend auch jetzt hingeht, dass ich auch immer mehr auch meine Dokumentation halt in solchen Textdateien halt ablege, auch in so ein Versionskontrollsystem ablege in der Nähe meines Source-Codes und daraus dann halt schöne Word-Dokumente oder PDF-Dokumente herausgeneriert. Das würde dann Documentation as Code halt sehen.
Das klingt gut.
Ja, und da gibt's halt ich meine, jeder hat sein anderes Format als Vorliebe. Ich weiß auch halt aus anderen Projekten halt, das ist immer die Diskussion, ja, in was schreiben wir unsere Dokumentation? Die POs wollen, dass wir es in Word-Dokumenten und sagen, kein Word-Dokument und wir wollen aber irgendwas Textlastiges und das finden die aber nicht so schön und die wollen ja, oder PDFs wollen sie halt haben. Dann kann man sich vielleicht ein Wiki eignen, aber auch wenn es da draußen ist, keiner hören möchte, aber Confluence ist so, seit es vom Management entdeckt worden ist, ist es nicht mehr schön zu benutzen.
Zustimmung, volle Zustimmung.
Also, ich weiß jetzt auch, aber das ist echt was. Also, Confluence bis Version 3 war einfach ein cooles Tool. Ich konnte da so ähnlich so schnell, musste mich nicht um Formatierung kümmern, so konnte einfach runterschreiben, wie ich das damals an der Uni mit LaTeX gewohnt war. da gab es zwar kurze, die ich mir merken musste, wo dann mir Wiki oder das Confluence halt die Wiki-Seite eine Überschrift will, und jetzt bin ich wie bei Word, bin ich am Kämpfen, dann wieder diese Einrückung nicht so machen, wie ich möchte. Das ist, dann kann ich auch gar nicht Word benutzen.
Aber da wir ja selbst organisierte Teams haben, die ihre Tools selber auswählen dürfen.
Ja, genau. Das steht in den Büchern. Aber wir haben ja selbst organisierte Teams und sind ja agil, weil wir Jira und Confluence.
Ja, das ist auch die Grundvoraussetzung. Ich glaube, wir müssen nachher noch bei der Veröffentlichung so einen Ironiemodus immer einblenden.
Okay, sorry. Also ich hoffe, das kann jetzt als Ironie.
Ich hab ja, es ist bei mir genauso, dass ich diese Ironie dann, wenn man sich gegenübersteht, dann kann man das ja sehen oder zeigen. Also insofern, ich glaube aber, unsere Zuhörer werden das auch raushören.
Okay, ist nur fürs Protokoll, das war jetzt Ironie mit den
Agilen. Also jetzt kommt Ironie Ende, jetzt kommt wieder Fachlichkeit.
Genau, und wieder Fachliches. Ja, und dann ist die Motivation, also aus BWLer Sicht kann man jetzt fragen, was ist der Business Value dahinter von so einem Versionskontrollsystem? Naja, also der Business Value ist, ich will halt die Kosten minimieren, um meinen Source Code an den Entwickler halt zu verteilen. Man will ja nicht, dass ein Entwickler am Source Code arbeitet, sondern mehrere Entwickler. Am liebsten in Paaren, aber manchmal auch getrennt voneinander. Ja, das ist dann halt die effizienteste Art und Weise, wie ich den Source Code unter meinen Entwickler halt verteilt bekomme.
Ja, das bedeutet aber schon natürlich, dass ich höre jetzt ganz klar raus, dass es eine wichtige Voraussetzung ist, also wird für mich jetzt auch nachvollziehbar, bedeutet aber auch, dass bei den Teams sich manchmal ein paar Dinge ändern müssen in der Art der Zusammenarbeit.
Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte ja zum Beispiel schnell Feedback kriegen, wie ist mein Zustand meiner Software, die ich vielleicht später zum Kunden rausschicken will. Das heißt, ich muss ja auch dann, als Entwickler muss ich meine Änderungen, die ich mache, so schnell wie möglich halt auch in dieses Versionskontrollsystem auch einchecken. Oder auch veröffentlichen, damit halt die nachgehenden, die nachlagerte Prozesse, also dieser Zusammenbauen, halt dann auch angetriggert werden können. Ich meine, das nützt mir nicht, dass ich zwar ein tolles Versionskontrollsystem habe, aber alle Entwickler checken erst so 2 Tage vor Produktionsgang alles ein, ja. Dann habe ich nur 2 Tage Zeit, alles zu testen. Also habe ich den Vorteil an der ganzen Stelle halt auch nicht. Und deswegen geht es halt darum, auch so schnell wie möglich seine Änderungen, lauffähige Änderungen halt einzuchecken, dass die anderen auch die Möglichkeit haben, von diesen Änderungen halt mitzubekommen und das eventuell auch darauf zu reagieren. Und somit, dass man nicht 2 Tage vor oder Endtage vor Produktionsgang in so einen klassischen, das müssen wir alles mal integrieren.
Ja, klar. Also ich habe das auf dem Spicker, hast du ja oder habt ihr geschrieben, Entwickler checken Code häufig ein. Und letzten Endes, was ich daraus für mich gemacht habe, auch wenn ich in Trainings anspreche, eigentlich täglich. Also wenn wir die kleinen Scheibchen haben wollen, warum soll er nicht täglich einchecken?
Ja, also das ist sogar schon, also Fanatiker gehen sogar so weit und sagen, stündlich.
Okay.
Sobald du lauffähig bist, weg von der Platte und ab in das Versionskontrollsystem. Also weg von der Platte ist jetzt, also bildlich gesprochen natürlich.
Also ich habe mir so vorgestellt.
Bevor jemand sagt, das ist ein Rat gesagt, die Entwickler haben nichts auf der Platte.
Ja, okay. Ja, nee, ich habe mir gerade den Entwickler mit der Platte vorgestellt, wenn wir jetzt bei den Bildern schon sind, aber die haben ja meistens lange Haare.
Schallplatte. Ja,
gut, jetzt Ironiemodus wieder aus, wir schweifen schon wieder ab, aber insofern, also häufig durch die tolle Umschreibung für täglich, stündlich, halbtäglich, wie auch immer, aber wirklich häufig, um es dann auch wirklich aus dem Kopf quasi rauszubekommen, um dann auch sich zu fokussieren auf das, was als nächstes ansteht, ne?
Genau.
Jetzt habt ihr auch so schön stehen, jedes Team ist für seinen Quelltext gemeinsam verantwortlich. Collective Ownership. Da hätte ich jetzt auch gemacht. Ja, aber auch da hätte ich gesagt, Menschenskinder sind die Helden, die muss ich einfangen.
Genau. Und das ist auch noch ein anderer Aspekt. Ich meine, wir haben ja Enterprise-Architekten und Software-Architekten, so im klassischen Unternehmen, IT-Unternehmen, ihre eigenen Rollen, die basteln halt eine super Architektur. Und das wissen wir alles nicht, wenn Entwickler halt Klassen oder Stellen im Source Code für sich beanspruchen. Keiner darf was dran ändern und nur ändern mit deren Absprache. Dann kann ich die ganze Architektur in die Tonne drücken, weil dann wird halt angefangen, weil die Leute halt dann keine Lust haben, mit diesen Helden oder den Owner von diesen Stellen halt zu kommunizieren. Dann wird halt drumherum gebaut. Also man merkt, also man kann wunderbar am Source Code analysieren, anhand der Git-Historie, wie sich so Kommunikationsstrukturen halt zwischen den Entwicklern halt entstehen. Also das ist das manchmal sehr interessant zu sehen.
Interessant,
also,
ja.
Darum sage ich, also ein Bedienungskontrollsystem ist manchmal sehr aufschlussreich, wie man halt die Kommunikation oder die Zusammenarbeit im Team halt
findet. Das finde ich super. Also sollten wir mal irgendwo über den Weg laufen in einem Projekt, dann musst du mir das mal zeigen, weil das würde mich auch interessieren, wie man quasi einfach nur an Buchstaben und an solchen Einträgen sowas erkennen kann, ne?
Da kann ich dir gleich einfach mal sagen, es gibt nämlich Tooling, damit du Git-Historien analysieren kannst. Und zwar, wenn ich jetzt das auf die Schnelle hinkriege. Auf jeden Fall gibt es ein cooles Tooling, der nämlich auf Graphendatenbanken aufbaut, wo du halt die Historie halt in die Graphendatenbank einlesen kannst und dann dir mit Abfragen anschauen kannst, nach bestimmten Patterns suchen kannst. Aber wie das nun mal so ist, wenn man das schnell braucht.
Du Sandra, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir sind jetzt schon 47 Minuten bei der Aufnahme. Okay. Also wir werden es nicht mehr in der Zeit schaffen, weil da sind ungefähr 45 Minuten. Wir haben noch so viel vor uns. Wollen wir einen zweiten Termin machen? Wollen wir eine Folge 2 machen?
Ja, können wir gerne machen. Und mir ist gerade das Tooling angefangen, nämlich der Q-Assistent. Es gibt auch Vorträge von Dirk Mahler, der sich dann auch einen ganzen Vortrag darüber zeigt, wie man Git-Historien halt an der Stelle halt.
Ja, super, dann können wir das ja auch noch in die Shownotes mit aufnehmen. Also, dann stoppen wir jetzt erstmal. Wir machen nochmal einen zweiten Termin. Wir machen Folge 2. Das ist zum ersten Mal passiert, aber ich finde das super. Und das Ziel ist ja auch wirklich, authentische Podcasts zu machen und jetzt keine vorgefertigten und marketingmäßig aufbereiteten Podcast. Insofern werden wir beim nächsten Mal dann starten oder weitermachen, also starten mit dem Thema, welche Arten der Versionsverwaltung gibt es denn? Es gibt ja zentrale und verteilte, damit können wir beim nächsten Mal sehr gut starten. Insofern sind wir noch mittendrin in dem ersten Punkt der Perlenkette, Versionskontrollsystem. Ich würde sagen, für heute sage ich jetzt erstmal vielen Dank für das nette und aufschlussreiche Gespräch und auf bald.
Ja, auf jeden Fall auf bald.